Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Heute bei mir zu Gast Denise Sabur, Unternehmerin des Jahres 2018 mit einem eigenen, sehr besonderen Friseursalon-Konzept in Bad Oeynhausen. Mit ihr spreche ich über bedürfnisorientierte Beratung. Das ist nämlich ihr Thema, mit dem sie gerade einen wertvollen Beitrag in der Friseurwelt leistet. Und ich spreche mit ihr über Bedürfnisse von Teams, also bedürfnisgerechter Arbeitskultur, denn da hat sie auch ganz, ganz viel beizubringen. Es geht um Haltungen in dieser Podcast-Episode, es geht um besondere Haltungen gegenüber den Teams und es geht auch darum, wie die eigenen Werte als Unternehmer in einem Unternehmen, das sich bedürfnisorientiert entwickelt, nicht unter die Räder kommen. Hochgradig spannendes Gespräch, lieben Dank Denise für deine Zeit und ich freue mich auf ein Wiedersehen, ein Wiederhören auch mit dir. Ich glaube, wir haben noch andere Themen, zum Beispiel zum Thema Azubis etc., die wir nochmal aufgreifen können. Und noch eine Information in eigener Sache. Am Montag und Dienstag, den 28. und 29. März 2022, findet in Erfurt mein Seminar Preisakzeptanz und Kundenbegeisterung statt, zu dem ihr euch recht herzlich anmelden könnt über meine Website. Da findet ihr auch noch mehr Informationen dazu. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. So, wunderbar. Dann lass uns einsteigen. Ich sage erstmal Hallo an Denise Sabur. An meine Hörer und an unsere Zuschauer des dieser heutigen Episode, die auch wieder als YouTube-Video erscheinen wird und eben auch als Podcast-Episode. Und alle, die jetzt zusehen, die sehen eine strahlende, blonde, charismatische Person. Damit bin ich nicht selber gemeint, auch wenn ich ein bisschen blond bin, sondern das ist Denise. Und Denise Sabur ist mir über den Podcast-Weg gelaufen, weil ich natürlich auch Podcasts höre von meinen lieben Mitgestaltern der Branche, in dem Fall Lars Nikolaisen. Und bei Lars Nikolaisen warst du im Podcast in Folge 55, an dieser Stelle Gruß an Lars, und hast über das Thema Bob gesprochen, damit ist aber nicht der Haarschnitt gemeint, sondern bedürfnisorientierte Beratung. Und ich habe dieses Podcast-Interview, was ihr sehr schön geführt habt, also Empfehlung an alle, die jetzt hier zuhören, hört da mal rein, weil nun mal deutlich, habe ich als sehr erfrischend wahrgenommen und vor allem habe ich ganz schnell gemerkt, dass das, was du für Kunden tust, nämlich bedürfnisorientierte Beratung, dass du das eben auch für deine Mitarbeiter im Blick hast. Und da haben sich unsere Wege gekreuzt, zumindest die Haltungen erstmal. Ich nahm dann das Telefon in die Hand, habe dich angerufen und siehe da, nochmal kurz eine Überdenkzeit, hast du zurückgerufen und gesagt, ja komm, wir machen das. Also lieben Dank, dass du da bist. Hallo Denise.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf.
Mit Freude gern. Und ich freue mich, dass wir dich hier reinbekommen, weil Arbeitskultur in der Friseurbranche, vor allem eine neue Arbeitskultur oder All-Win-Arbeitskultur, ist mir persönlich noch zu selten. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon über das Thema klassische Unternehmer gesprochen. Klassisch im Sinne von konservativ althergebracht, das ist alles auch möglich, so kann man auch ein Unternehmen führen. Aber ich bin ja selbst der festen Überzeugung, wir arbeiten in einer Branche, die der Passion Economy angehört, also Leidenschaftswirtschaft. Und wenn wir Leidenschaft erhalten wollen, braucht es eine andere Kultur als wie die klassisch industrielle Kultur in Handwerksbetrieben. Deshalb eben auch der Austausch heute mit dir, weil ich eben glaube, dass du das tust. Ich weiß es ja von dir auch schon im Vorgespräch. Und wir starten direkt mal rein, damit erstmal alle dich auch mehr kennenlernen. Wer bist du denn, Denise? Ein paar Worte zu dir.
Also ich bin ein großer Fan von tollen Worten und Passion, ja, Leidenschaft. so viele Friseure sind zu leidenschaftlich und schaffen damit viel Leiden. Ne?
Also, oh Gott, leider ja.
Auch das kann Kultur sein. Ne? Also da nochmal genau darauf zu achten, wie wir uns eigentlich bezeichnen und definieren. Als kleiner Einstieg in meine Persönlichkeit.
Sehr schön, sehr schön.
Also, ich heiße Denise Sabur, bin 48 Jahre alt und Mutter einer 26-jährigen Tochter. Wir sprechen über Friseurkultur und das hat mich angesprochen, weil ich tatsächlich von ein Kind einer interkulturellen Familie bin. Meine Eltern kommen aus unterschiedlichen Nationalitäten, in unterschiedlichen Kulturen, damit auch aus unterschiedlichen Mentalitäten. Das darf man ja, das fließt da ja immer ein bisschen mit ein.
Ja.
Und sogar interreligiös, wenn man will. Und so bin ich groß geworden mit viel Toleranz, aber auch mit engmaschigen und klaren Linien und Konzepten der Erziehung. Also man kann es sogar als konservativ streng bezeichnen. Okay. So hat das angefangen mit der kleinen Denise, ne? Klassischer Werdegang, dann irgendwann mit 16 die Ausbildung gemacht, weil sich das so ergab.
Ergab sich. Also deine Eltern oder so, du bist nicht vorgeprägt.
Nein, ich bin nicht vorgeprägt, also wir sind keine Friseurfamilie, sondern meine Eltern waren auch selbstständig, die hatten ein Schuhgeschäft und waren zwar modeorientiert, ne, aber auch selbstständig, daher schon eine Affinität zur Selbstständigkeit, aber kein Friseur. Aber genau gegenüber war ein Friseur, meine Mutter fand das so toll und hat damals zu mir gesagt, komm, du wirst Friseurin, das ist ein super Beruf und ja. Und wie die meisten großen Dinge im Leben ja ungeplant kommen, war auch das bei mir der Fall. Ich habe diese Ausbildung gemacht.
Ja.
Und habe da ziemlich schnell auch gemerkt, dass das nicht immer auf die gute und positive Resonanz trifft, die wir immer so gerne hätten. Ja. Ich habe dich selber auch in einem vorigen Interview gehört, da hast du das auch von dir geschildert, ne, dass du diesen Beruf anders selber wahrgenommen hast, aber dein Umfeld gesagt hat, warum machst du denn das?
Richtig.
Muss doch eigentlich nicht sein. Du kannst doch auch was Besseres.
Oh Mann, jetzt hör mal bitte wieder auf. Aber ja, du holst ganz viel Altes hoch gerade. Ja.
Ja, aber das ist ja, ne, das habe ich auch so erlebt. Ich habe Leute kennengelernt, wie man dann so ist, mit 17, 18, 19. Und die ich gesagt habe, ich bin Friseurin. Da haben die gesagt, wieso das denn?
Ja.
Du kannst auch was anderes, ne? Also wirklich, also schon damals, Mitte, Ende 90er, ne, war das irgendwie das Ansehen nicht so toll. Das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich glaube, ich möchte diesen Beruf gar nicht mehr machen. Ne? Ich komme damit nicht so gut zurecht und habe mich dann auch mal eine Weile aus dem Beruf verabschiedet und habe verschiedene andere Dinge mal ausprobiert. Und diese Zeit war extrem lehrreich für mich, weil ich nochmal ganz viel Erfahrung sammeln konnte. Ich war in der Hotellerie und in der Gastronomie, also all diese Bereiche, die man mal besuchen kann, ohne jetzt eine langjährige Ausbildung gemacht zu haben.
Ja.
Aber auch eine gute Freundin war im Marketing tätig, da durfte ich dann auch immer begleitend sein und so. Also viele Impulse gesammelt, viele tolle Inspirationen gesammelt.
Mhm.
Bin dann eben Mutter geworden mit 21 und habe dann eben Erziehung des Kindes und Beruf versucht irgendwie miteinander zu verbinden. Man musste ja auch Geld verdienen, also bin ich wieder in meinem Beruf auch zurück.
Ja.
Und das ist natürlich das Schöne an unserer Branche. Wir werden immer mit offenen Armen aufgenommen. Ne?
Ja.
Das ist so diese Herzlichkeit, die einfach besonders ist in unserer Branche. Ne? Ich habe sofort wieder Zugang gefunden und habe dann eben auch in verschiedenen Betrieben gearbeitet, aber dann auch sehr lange in einem sehr etablierten Unternehmen. Und es war eine sehr gute Zeit, eine schöne Zeit und erfolgreiche Zeit.
Mhm.
Parallel dazu, weil ich ja nun nicht Vollzeit arbeiten konnte und mein Kind beaufsichtigt habe, habe ich aber auch die Zeit genutzt und bin so die ersten Male auf die Themen Psychologie gestoßen, habe die Bücher dahingehend gelesen.
Ja.
Ich habe also auch schon so mit Anfang 20 mich mit diesen Dingen beschäftigt. Also so Klassiker wie Dale Carnegie, ne? Sorge dich nicht, lebe.
Wie man Freunde gewinnt.
Ja, man kam ja irgendwann nicht mehr drumherum. Ja, das sind so Dinge, die mich dann schon sehr früh einfach auch gecatcht haben.
Ja.
Und dann?
Und dann, ja genau, bevor ich reingehe, hast du jetzt weitergesprochen, los geht's, und dann?
Ja, magst du auch gerne, du kannst mich gerne grätschen.
Mach ich als nächstes.
Okay.
cool. Und dann, was sollst du noch sagen?
Ja, und dann war irgendwann meine Tochter alt genug und dann habe ich gedacht, dann machst du mal jetzt noch deine Meisterausbildung. Die habe ich dann berufsbegleitend gemacht und irgendwann war dann irgendwann so dieser innere Ruf da, ja. der nicht mehr zu überhören war, der zu mir gesagt hat, du musst deinen eigenen Weg jetzt gehen.
Ja.
Und ich habe einfach auch echt Lust drauf gehabt. Ja, ich habe es eben schon gesagt, ich war hungrig. Ne? Ich war hungry, endlich diesen Weg gehen zu können und diese vielen Ideen, die so in meinem Kopf waren, einfach auch ins Leben zu bringen und aus meinem Kopf raus in die Wirklichkeit zu bringen. Und das war für mich, also hat unglaublich viel Kraft gekostet, aber hat natürlich auch ganz viel zurückgegeben. Und da hat es dann auch erst so richtig angefangen, in meinem Leben Spaß zu machen.
Ach so, so sogar. Ne? Also du bist sozusagen dann in deine Berufung.
Beruflich.
Ja, um Gottes Willen. Du bist dort dann wirklich in die Berufung reingeschlittert. Also von Friseur und ist das wirklich das Richtige? Hast du dann über diese, ich sag mal, das ist ja auch eine Form von Kreativität, das alles, was du so gesammelt hast, mal zusammenzufügen zu einem neuen Ganzen. Ich finde das unglaublich schön, dass du gerade erzählt hast, dass du so viele Sachen probiert hast. Also Hotellerie, Gastronomie, Marketing, alles. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich über deinen Herrclub sprechen, was also jetzt deine Situation seit 10 Jahren ist, übrigens in Bad Oeynhausen, ne?
Oeynhausen.
Oh Gott, da sagst du Thomas, ne? Wie spricht man das eigentlich aus? Okay, also damit alle Hörer wissen jetzt grob, in welchem Gebiet von Deutschland sich diese Geschichte abgespielt hat. Das dann so zusammenzufügen zu einem neuen Ganzen, was dich so strahlen lässt und was wirklich deiner Berufung entspricht. Ne? Mhm. Hast du damals vor 10 Jahren einen Salon übernommen, gekauft oder hast du wirklich null bei null gestartet und hast gesagt, ich mach mal eins?
Bei null gestartet.
Mhm. Und dann ist etwas entstanden, das heißt Herrclub. Was ist da deine Situation aktuell?
Also aktuell vor 10 Jahren damit gestartet und heute nach wie vor ein erfolgreiches und wachstumsorientiertes Unternehmen, was aber nicht nur in die Größe, sondern wirklich in die Tiefe geht, weil wir eben tatsächlich ein Club sind. Kunden haben die Möglichkeit, wenn sie denn möchten, Teil dieses Clubs zu werden, bekommen eben in dieser Clubmitgliedschaft, die begrenzt, zeitlich begrenzt ist, diverse Benefits.
Yeah.
Und zum Teil auch Rabatte auf die Dienstleistungen, damit einfach die Besuchshäufigkeit erhöht wird. Und auch ein Sonderpaket, also das sind Dienstleistungen oder auch verschiedene Events, zu denen wir dann unsere Clubmitglieder einladen.
Yeah.
Dazu kommt, dass wir auch noch verschiedene andere Unternehmen haben, die sich ja an diesem Club quasi beteiligt haben. Das sind unsere Partnerunternehmen und die geben dann unseren Clubmitgliedern eben auch nochmal Sonderbonis, Leistungen, whatever. Also das sind verschiedene Aktionen, die sich dann auch diese Unternehmen einfallen. Das heißt, wir haben durch den Club, durch diese Gedanken der Gemeinschaft einfach auch ein Netzwerk nach außen hin bilden können, was alles, was in eine Richtung unseres Lifestyles läuft, auch zu einer Symbiose geworden ist.
Also es geht gar nicht nur um Beauty-Partner, sondern auch, wenn du sagst, alles was Lifestyle, da bin ich jetzt gerade hellhörig geworden, alles was in Richtung eures Lifestyles geht, habt ihr da als Partner integriert.
Beauty ist es natürlich Schönheit, aber Schönheit ist ja nicht nur die äußere Schönheit, es ist ja auch die innere Schönheit. Das heißt also, Ernährung, Gesundheit ist da ein Thema. Da haben wir eine Ernährungsberaterin, physiotherapeutische Praxis, die mit uns arbeiten. Es ist natürlich aber auch das Mentale. Das heißt, wir haben da jemanden, die als Heilpraktikerin arbeitet und da halt einiges macht in der Richtung.
Wow.
Kinesiologin ist also
mit ganzheitlich.
Ganzheitlich. Also wir versuchen, ich habe gesagt, ich möchte gar nicht alles machen können und müssen. Ich finde immer, dass jeder in seinem Bereich, wenn er da exzellent ist, darf er das gerne ausleben. Und dann die Dinge miteinander zu verbinden und zu verknüpfen, ist meiner Meinung nach eine erfolgreiche Methode, Menschen einfach ganzheitlich ein Angebot zu schaffen, was gut angenommen.
Ich wollte gerade sagen, was gut angenommen, was die Menschen auch anzieht, ne? Also ja. Mir gefiel an dieser Idee, Hair Club heißt ja dein Salon, ne? Bevor wir da weiterreden, ganz kurz für meine Hörer, ich weiß, das interessiert die immer. Wie groß, wie viele Mitarbeiter, in was für einer Dimension, jetzt kurz die sachlichen Fakten, reden wir denn bei dir?
Also Bad Oeynhausen ist ein kleiner Kurort. Wir haben rund 50.000 Einwohner. Mhm. Und mein Salon ist auf 180 Quadratmetern, so im Südstadtbereich. Wer diesen kleinen Ort kennt, diesen Kurort, der weiß, dass wir im Südstadtbereich einen großen Kurpark haben mit einem wunderschönen Kaiserpalais, einem Varieté, mit einer tollen Bali-Therme. Das Herzzentrum ist unweit entfernt. Also das sind alles so ganz wichtige zentrale Punkte in Bad Oeynhausen. Und wir sind genau auch an dieser Schnittstelle quasi.
Ja.
An einer recht exponierten Lage. Also da kommt man zwangsläufig dran vorbei. Es sind große Fenster. Schön. Wie gesagt, 180 Quadratmeter, 11 Plätze. Also wir haben wirklich Raum auch zwischen den Plätzen. Sind sehr relativ puristisch eingerichtet, haben uns auch von der Ideologie her auf das Wesentliche reduziert, dass wir gesagt haben, der Mensch, der sich darin befindet, ist entscheidend und nicht das Mobiliar, nicht die Räume. Die sind begleitend.
Aber lenken mich ab.
Lenken nicht ab. Daher ist auch vieles in sehr neutralen Farben, viel in Schwarz-Weiß, Grau, Naturtönen gehalten, weil auch da, auch fachlich, ne, Lichtreflexion, Farbe, die wir auf den Kopf zaubern, ist Lichtreflexion. Das heißt, wenn ich eine pinke Wand habe, brauche ich mich nicht darüber wundern, wenn das Blond immer pink schimmert.
Wenn alles einen Rotstich kriegt, ne? Ja, genau.
Also auch da fachlich natürlich geguckt, aber an sich war die Grundintention zu sagen, die Gemeinschaft, die sich hier findet, das sind Menschen, die dasselbe Interesse verfolgen. Das heißt, einfach eine gute, schöne Zeit und das möglichst wertschätzend und achtsam miteinander im Umgang, ganzheitlich. Und das ist das ist die Essenz des Hair Clubs.
Also, und die Menschen, die sich in Gemeinschaft treffen, sind sozusagen Kunden und Friseure, aber auch Friseure untereinander. Also wie viele Mitarbeiter hast du?
Im Moment sind wir 10. Wir sind ein bisschen auch geschrumpft, auch pandemiebedingt. Wir haben Schwangerschaften jetzt gehabt, ne?
Das pandemiebedingt.
Genau. Man hat mehr Zeit.
Ja, richtig, man kann sich auch um solche Sachen kümmern, ja.
Offensichtlich. Ja. Ist ja auch schön und soll dann auch so sein und daher sind wir auch. Aber 10 ist im Moment, wir waren vor einem guten Jahr noch 15. Also da hat sich ein bisschen was getan. Aber es ist im Rahmen der Dinge, die jetzt gerade so stattfinden, genau das Richtige.
Sehr gut. Okay, 10 Menschen, also ich versuche jetzt mal so den Übergang zu schaffen vom Hair Club für Kunden, allumfassend, ganzheitlich mit vielen Partnern. Und gleichzeitig ist der Hair Club auch eine Form zu symbolisieren, ich als Mitarbeiter bin Teil dieses Teams. Also es hat für mich auch was sehr Identifizierendes, wenn ich sagen kann, ich bin Teil eines Hair Clubs in irgendeiner Form und habe noch eine andere Streuweite. Also ich mache eben nicht nur Haare in irgendeinem Salon, sondern ich bin Mitglied vom Hair Club. Und du hast gerade gesagt, du versuchst auch Gemeinschaft zu schaffen von Friseuren, das habe ich dazu ergänzt, die irgendwie ähnlich sind. Also die zumindest mit der gleichen Energie, Passion unterwegs sind. Ist das so? Hat das diese Folge gehabt auch, dass du eben den Hair Club gegründet hast? Also merkst du, dass die Zugehörigkeit, die Verbindung des Teams zum Unternehmen, dass die größer ist, als man das sonst so kennt in der Branche?
Ich glaube schon. Ich behaupte auch aus meiner Perspektive, ja, das ist so. Ja. Zumindest bin ich zu 100% heute überzeugt, dass die jetzt da sind, genau aus dieser Passion heraus da sind. Wenn man jetzt hingehen würde und jemanden aus meinem aktuellen Team fragen würde und sagen würde, warum bist du hier? Das würde sofort die Antwort kommen und die wäre mit großer Wahrscheinlichkeit, wo soll ich denn sonst sein? Das ist geil hier.
Ist ja toll, das ist doch mal ein Satz. Sehr schön. Also,
das haben wir tatsächlich bewusst mal vor 2 Jahren, 3 Jahren gemacht. Da haben wir über einen gewissen Zeitraum, über ein paar Wochen, unaufgefordert gesagt, jeder geht mal zu jedem und hält mal gerade das Handymikrofon unter die Nase und fragt denjenigen und sagt, warum bist du eigentlich hier?
Ja.
Oder warum bist du heute eigentlich hier?
Ja.
Ja, auch das. Und da sind diese spontanen Reaktionen waren ja ganz interessant dann, ne? Und das sind dann zwischen, manche machen das dann ein bisschen sarkastisch und manche ein bisschen ernster, andere werden sehr emotional dabei, ne?
Ja.
Also Aber das war mal ganz spannend, einfach auch festzuhalten, diesen Moment und herauszufinden, was treibt dich eigentlich an? Was ist denn deine Motivation? Und wir wissen ja, motivieren können wir nicht von außen. Die Motivation kommt nur von innen. Also das
Moment, hier muss ich reinkrätschen. Du sagst das so, wir wissen ja. Nee, also du weißt das. Ich weiß das auch. Und ein paar Menschen wissen es. Aber viele versuchen ja genau noch klassisch diesen Stiefel. Ich motiviere von außen, ich sage es mal bewusst, Zuckerbrot und Peitsche, ne? Und sorge dafür, dass in irgendeiner Form eine Leistung entsteht. Aber das ist eben nicht das, was von innen heraus dann kommt. In deinem Podcast-Interview mit Lars hast du das so schön gesagt. Entweder ich mache einen Beruf oder ich lebe meine Berufung. Mhm. Ich fand die Definition, Beruf ist, wovon ich lebe, Berufung ist, wofür ich lebe. Mhm. Und das ist ja wirklich in den meisten Friseurunternehmen direkt in die Arbeitskultur rein eher etwas, was sich vielleicht auch von der Berufung zum Beruf entwickelt hat erst. Weißt du, leider die Richtung, in die wir gerade versuchen gegenzusteuern. Also man fängt als passionierter Friseur an, hat sich bewusst dafür entschieden, diesen tollen Handwerksberuf, Kunsthandwerksberuf zu erlernen, will mit Menschen arbeiten und so weiter und verliert dann im schlimmsten Fall über eine gewisse Dauer in, ich sag mal, nicht bedürfnisorientierten Konstrukten oder einer Art Industriehandwerk, verliert man dann seine eigene Berufung aus dem Blick und macht eben nur noch den Beruf, weil man muss halt Geld verdienen. Also wie du das vor uns auch sagtest, ne? Man hat halt ein Kind und man muss halt Geld verdienen und dann geht man wieder arbeiten. Es ist ja weit weg von, boah, ich lebe das Ding, was ich hier will. Ne?
Ja, absolut. Ja.
Genau, also Motivation, wenn die von innen kommt, wenn wir das schaffen, die Motivation nicht zu ersticken, sondern zu beleben, dann ist alles gut. Das war mir jetzt gerade wichtig, weil wir wissen das, wir zwei, aber viele wissen es nicht. Und das klären wir hier auch gerade ein bisschen auf.
Das, was du angesprochen hast, dass man von außen versucht zu motivieren, indem man sagt, jetzt gebe ich noch mehr Geld oder ich habe den Stundenlohn erhöht oder wir machen weniger Stunden oder wir arbeiten samstags nicht mehr. Und da gibt es ja verschiedene Versuche gerade, die ich ja auch beobachte. Mhm. Die sind ja nicht verkehrt. Ja. Ich sage immer, das ist ja auch so das Netz, was sich außen drumherum befindet. Das ist mein Rahmen möglicherweise, ein struktureller Rahmen.
Struktur, genau.
Das ist ein struktureller Rahmen, der ja wichtig ist. Das beobachte ich leider auch bei ganz vielen Salons, dass da auch noch ein bisschen Bedarf ist, diese Strukturen noch mal ein bisschen aufzuarbeiten, auch zu lernen, klar in dieser Struktur zu sein, auch transparent zu sein, auch das deutlich zu formulieren und zu kommunizieren. Aber das ist so das eine. Aber das andere ist wirklich, wenn ich weiß als Mitarbeiter, ich kann mich in diesem Rahmen bewegen, dann ist es wichtig, das brauche ich auch. Ja. Andererseits brauche ich aber auch die Möglichkeit, das zu sein, was ich tatsächlich bin. Also meinen Motor erkennen. Warum habe ich mich denn durchgesetzt? Und das, was wir eben besprochen haben, Ende der 90er, ist ja zum Teil heute noch. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren einige ausgebildet, die auch Abitur hatten. Mhm. Die hatten es besonders schwer.
Also.
Nicht, weil der Beruf so schwer war, sondern sich tatsächlich durchzusetzen, weil das gesamte Umfeld gesagt hat, bist du denn verrückt, du hast doch nicht Abitur gemacht, um Friseur zu werden.
Ja.
Also wie destruktiv das auch ist, ne? Und wie, ich finde das auch beleidigend uns gegenüber.
Ich bei dir. Ganz, ja.
Und bestärken natürlich solche jungen Leute besonders stark, genau diese Richtung auch zu gehen. Man muss ihnen natürlich auch Perspektiven geben. Und Möglichkeiten zeigen und sagen, was kannst du machen? Und da sind ja auch wieder Netzwerke wichtig, und zu gucken, welche Kollegen habe ich eigentlich an interessanten Standorten, mit denen ich auch mal tauschen kann und sagen kann, komm, mein Auszubildender geht mal für 2 Wochen dahin und deiner kommt mal zu mir. Was können wir mal voneinander auch lernen? Wie können wir Dinge austauschen und kommunizieren? Mhm. Damit auch der Mitarbeiter, egal ob es ein Auszubildender ist, da ist es besonders stark, aber auch bei den ausgelernten Kräften, herauszufinden, was treibt dich tatsächlich an? Also als Mensch einmal, was sind deine Werte und was ist dein Motor? Also um was geht's dir eigentlich?
Ja.
Und ich stelle mir als Unternehmerin immer die Frage, und nicht nur als Unternehmerin, sondern auch als Führungskraft immer die Frage, wer muss ich dann sein als Chefin, Unternehmerin und auch als Unternehmen, dass ich dir diese Möglichkeit gebe?
Schon wieder so ein spannender Aspekt, weil das ist ja fast eine Art Drehung. Also nicht, es ist nicht fast, es ist eine Drehung. Es ist eine Drehung der klassischen Hierarchiepyramide. Ich, Chef, sage, wo es lang geht und du machst nach meinen Wünschen. Oder du, die jetzt eben, ich sage jetzt mal, fast sich als eine Form Lebensbegleiter oder Lebensunterstützer sieht. Was kann ich als Unternehmerin tun, damit es für dich hier so ist, dass du in deiner Energie bist, in deiner Kraft, in deiner Freude, in deiner Passion und entsprechend auch Kunden begeistern kannst? Ne?
Allerdings im Abgleich mit meinen Werten. Also das muss man auch ganz klar sagen, weil letztendlich muss es ja auch für mich authentisch bleiben.
Richtig. Ja, das ist dann dieses Balance-Spiel. Es geht ja nicht darum, die Caritas zu sein, ne, und alle nur noch, ich tue alles, damit euch gut geht. Das ist ja auch Burnout-Kandidat dann als Unternehmer, man dann sich selbst verliert, ne? Sondern die Gläser sich gegenseitig zu füllen, ne? Also egoistisch und altruistisch im selben Stil zu sein und die Energien rüber und rüber zu spielen, ja.
Absolut. Also das ist immer ganz wichtig dabei, ne? Weil das erlebe ich auch häufig in den Gesprächen, dass viele Kollegen gerade sagen, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Ich mache doch schon alles. Ich gebe doch schon alles in die Mitarbeiter. Die dürfen doch schon machen, wie sie wollen.
Ja.
Ne? Natürlich auch so, ne? Alte Glaubenssätze, die da gerade so ein bisschen
Selbstbild, Fremdbild haben wir da wieder, ne?
Ja, auch das, ne? Und da wirklich nochmal auch zu sagen, okay, was ist es denn genau, ne? Was dich jetzt gerade auch stört? Also, das hat ja auch mal was mit den Erwartungshaltungen gegenseitig zu tun. Ja. Und auch und das ist etwas, wo ich immer gesagt habe, ich möchte Menschen bei mir im Unternehmen haben, die auch eine Art Botschafterrolle übernehmen. Ja, die eben genauso nach außen strahlen, wie ich das mache, die für das Unternehmen einstehen, also wo das diese Identität und auch die Identifikation mit dem, was sie da machen und an dem Ort, wo sie sind, vollends ist. Ja. Und das war mir immer extrem wichtig und das hat sich auch zunehmend natürlich so entwickelt, weil ich mich da immer mehr auch klarer positioniert habe. Das heißt, also umso mehr ich da in meiner Klarheit bin, auch als Unternehmen, ist auch da mein Flagship weiß, ne, wohin meine Reise gehen soll, kann ich dann natürlich mich auch viel mehr diesen anderen Themen öffnen und auch meinen Mitarbeitern eine Plattform bieten und sagen, wie willst du es denn haben? Wie brauchst du, dass du gut performst, dass du gut hier dich auslebst? Mhm. Und ich glaube, dass das auch erst, also zumindest was unser Konzept angeht, ein Anfang einer Reise ist gerade.
Okay.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich dieses Konzept zunehmend dahingehend entwickeln wird, dass wir noch flexibler von den Arbeitszeiten werden. Also dass es keine festen Arbeitszeiten mehr im Sinne von, wir haben von morgens 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mhm. Dass die Mitarbeiter irgendwann, und das ist ja heute zum Teil schon so, das lässt sich gar nicht mehr vermeiden, sagen, hin oder her, dass die Kunden, die Mitarbeiter über Instagram antickern und sagen, Mensch, guck doch mal, hast du da mal Zeit für mich? Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das immer mehr wird, also dass diese Verbindung zwischen Kunde und Mitarbeiter, wenn sie gut funktioniert, eben noch stärker werden wird. Ja. Dass das echte Freundschaften dann auch ein Stück weit sind. Mhm. Und dementsprechend auch der Mitarbeiter sagen kann, okay, wann kannst du denn? Ah, du kannst heute Abend nur 20 Uhr. Okay, ich guck mal, ob ich den Stuhl im Salon um 20 Uhr frei habe, ob da die Raumressource zur Verfügung steht. Ja. Und dann komme ich und dann machen wir dir um 20 Uhr eben die Haare. Dafür gucke ich, dass ich meine Stunden an dem Tag anders verteile. Mhm. Also ich glaube, diese Art der flexiblen Arbeitsgestaltung und Arbeitszeitgestaltung ist zumindest für uns durchaus eine denkbare Zukunft. Und auch immer mehr, dass man nicht nur diese klassischen Arbeitsverhältnisse hat, wie sie jetzt sind, sondern dass es immer mehr in das selbstständige Eigenverantwortliche, das ist ja auch meine Grundhaltung, dass ich sage, ich möchte gerne Menschen in ihrer Eigenverantwortung unterstützen, in der Selbstwirksamkeit, dass sie das lernen.
Ja.
Und das ist dann natürlich die Konsequenz daraus, ne? Dass sie dann natürlich auch in diesem Netz, was wir vorher uns darauf geeinigt haben, auch frei bewegen können.
Genau, aber dieses Netz halt auch vorher aufzudehnen, bevor man, oder parallel dazu aufzudehnen, bevor man anfängt, Eigenverantwortung zu fordern und beweg dich und werd agiler, aber die Struktur auf gefesselt festgelegt ist. Ne? Genau. Ich fand das gerade ein sehr schönes Beispiel von dir mit diesen Arbeitszeiten. Ich rede da mit all meinen Kunden drüber, dass durch diese Beengung von außen, die aktuell einfach stattfindet durch Regelungen, die uns von außen übergestülpt werden, es wird alles enger, dann muss irgendwas mal flexibler werden. Ne? Und solange wir an so alten Gewohnheiten, das werden mich gleich ganz viele Hörer, wenn es gleich sagen, vielleicht spinnt der, aber Braucht ein Salon wirklich Öffnungszeiten? Er muss erreichbar sein, ja. Ne? Es muss eine permanente Möglichkeit geben, in Kontakt mit jemandem zu gehen. Aber brauchen wir wirklich Anwesenheitszeiten in dem Salon, wo immer einer steht und wartet? Ne? So, brauchen wir wirklich noch fest installierte Stundenvorgaben, Schichtpläne? Ist das noch lebenskonform? Also es gibt so viele Dinge, die sind so althergebracht. Gewohnheit, Glaubenssatz, haben es schon immer so gemacht, es geht doch eh nicht anders. Und schöne Beispiele jetzt wie du oder auch wie Kunden, mit denen ich eben arbeite, wo ich merke, hey, da löst sich da was auf, dort was auf und plötzlich sind alle überrascht, wie gut es eben geht. Teilweise besser als vorher, wenn wir so freudehemmende Zwänge abbauen. Ne?
Ja, das ist auch Kultur.
Das ist total Kultur, Arbeitskultur. Ja.
Damit neue Arbeitskultur, ja. Weil das natürlich auch ganz viel Vertrauen auch basiert.
Mhm. Eigenverantwortung, Vertrauen, mhm. Ja. Jo, und schon geht's los. Ist Vertrauen gleich null Kontrolle? So, und schon wäre man nervös. Der Sicherheitsgedanke bei den meisten Unternehmern ist ja doch sehr ausgeprägt und immer noch ausgeprägter, je knapper das gerade alles wird. Also die Fragilität der vielen Unternehmen lässt ja bei den wenigsten Unternehmern, oh Gott, bin ich gerade sehr allgemein, aber viele, doch die wenigsten Unternehmer entscheiden aus dieser Verknappung von Sicherheit in Kontrollverlust oder in Vertrauen zu gehen. Die meisten versuchen ja, Kontrolle zu erhöhen und noch mehr Druck und noch engmaschiger und so weiter. Ne?
Das ist das Kontraproduktive, ne? Weil dann sind wir wieder auf der Seite von Angst und nicht auf der Seite von, ne, Liebe und
von Liebe, richtig. Und, Liebe und Passion. Ja,
ja, Liebe, Passion und da gehört Vertrauen mit dazu. Und da musst du es auch mal laufen lassen und fließen lassen und gucken, dass es funktioniert. Und wenn du das Gefühl hast, das funktioniert nicht, dann findest du auch wieder Wege, dass es eben anders geht. Aber da immer nur festzuhalten und sich nicht weiterzuentwickeln, dann wird es wirklich irgendwann schwierig, weil dann hast du kein Wachstum, weder nach innen noch nach außen. Und wir grenzen ja gerade dieses Kunsthandwerk dadurch auch so immens ein, ne? Weil es eben nicht kreativ ist, weil es eben nicht das ist, was eigentlich die Passion ist, sondern das totale Gegenteil davon.
Richtig. Ich greife auf von vorhin, 5 Minuten zurückspulen für alle, die das jetzt wollen. Du hast gesagt, es geht darum, dass es den Mitarbeitern gut geht, in Übereinstimmung deren Werte und deine Werte. Und jetzt habe ich von dir vorhin schon noch erfahren, du warst 2018 Unternehmerin des Jahres. Und da warst du ja sozusagen schon 7 Jahre selbstständig. Mhm. Ja? Und hast es dahin gebracht. Und ich weiß auch aus deiner Geschichte, dass nach der Auszeichnung auch was entstanden ist, was nochmal was in dir wachgerufen hat. Mhm. Wo ich glaube, deshalb komme ich über diesen Wertekontext dahin, dass sich da vielleicht auch nochmal Werte klarer gezeigt haben. Möchtest du die Geschichte kurz erzählen? Vielleicht, wie hast du angefangen, mit welchen Wertorientierungen selbstständig zu sein? Und was ist dann nach diesem Wendepunkt in deinem Leben passiert?
Super gerne. Also ich habe auch angefangen mit diesen klassischen Glaubenssätzen und den klassischen Vorgehensweisen, was man so macht. Ne? Hart arbeiten, viel arbeiten, ständig arbeiten, ja. Erste sein, Letzte sein. Ne? Also das, was man so kennt. Ne? Und das ist ja auch nicht verkehrt, hat auch dazu geführt, dass ich relativ schnell dieses Geschäft eben recht gut habe aufbauen können. Und wir sind auch wirtschaftlich sehr erfolgreich gewesen und auch nach wie vor noch, Gott sei Dank. Aber eben, wir sprechen ja bis jetzt 2018. Und innerhalb dieser kurzen Zeit ist einfach viel, viel passiert. Und das hat viel Kraft gekostet und viel Härte, viel Disziplin. Und jeder, der ein Geschäft startet und mit etwas beginnt, kennt es ja auch, wie viel das bedeutet, ne? Dass man da so viel reingibt und was man doch für sich selber abverlangt. Und das ist ja auch gut einerseits. Und ich hatte dann diesen tollen, tollen Moment, dass ich eben diese Auszeichnung bekommen habe. Und das ist ja wie so ein kleiner Ritterschlag oder das tut der Seele ja auch gut und man hat Bestätigung, maximale Bestätigung auf einmal und es ist alles super gewesen und ich habe bis zu dem Zeitpunkt viel auch von meinen Mitarbeitern abverlangt. Also ich habe immer gesagt, wenn ich so hart arbeiten könnte, dann könnt ihr das auch und jetzt macht auch nochmal einen Kunden mehr und ne. Ich wusste immer, dass ich eine übergeordnete Sinnhaftigkeit in mir trug, warum ich das eigentlich mache. Aber dieses Geschäftliche, das Wachstum, der Erfolg, der war sehr treibend. Ne? Ich habe ja eben schon gesagt, ne? So dieser Hunger, es auch zu beweisen, weil viele natürlich auch dagegen gesprochen haben damals und gesagt haben, das schaffst du nie und so. Ne? Mit Mitte 30 brauchst du dich nicht mehr selbstständig machen. Das
ist okay. Okay.
Ja. Gab es aber. Ne? Und da war es natürlich schon so mein großer Motor, euch zeige ich's. Und dementsprechend war natürlich auch diese Energie. Aber dann kam eben diese Auszeichnung und das hat nicht lange gedauert. Da war dann auf einmal nichts.
Vakuum.
Kennen viele Menschen, die das sind so Situationen, ich glaube, das hat man damals bei Boris Becker erlebt, nachdem er Wimbledon gewonnen hat. Ja. Und das sind solche Momente, wo man auf einmal sagt, was kommt jetzt?
Das Ziel ist erreicht. Und
das, nun? Das hat auch so ein bisschen was von Game Over, ne? Und auf einmal echtes Vakuum. Und dieses Vakuum hat dazu geführt, dass ich nichts mehr gefühlt habe. Ich habe nichts mehr gefühlt.
Okay.
Und das ist ein echt schlimmer Zustand.
Ja.
Wenn du man merkst, das, was du an Kraft und an Ausdauer und an ja, allem, was du da so reingesteckt hast und investiert hast, und du kommst zu diesem Punkt, wo du auf einmal merkst, das hat was mit dir gemacht.
Ja.
Und in dem Moment hat es nichts Gutes mit mir gemacht.
Ja.
Und ich glaube, dass ganz viele vielleicht nicht an so einen Punkt kommen, wo es so extrem spürbar ist, aber vielleicht in abgeschwächter Form und in kleinen Momenten das mal so spürbar ist, wo man sagt, ich hinterfrage das mal, was ich da mache. Irgendwie habe ich keine Freude mehr an dem, was ich da tue.
Ich nehme es ganz kurz auf. Das eine ist, ich habe alles getan und hatte einen mega Erfolg, in deinem Fall, Auszeichnung. Und ich glaube, der ein oder andere Unternehmer hat vielleicht auch just jetzt gerade die Situation, ich habe alles getan und es geht trotzdem nicht.
Ja.
Es geht nicht auf. Ne? Und das ist natürlich eine sehr traurige Situation. Aber du hast ja was daraus gemacht. Also da, wir sind ja über den Begriff Werte gekommen. Ne? Du hast jetzt schon beschrieben, so klassisch und viel abverlangt, leistungsgetrieben und ne? Und dann, in welche Richtung hat sich das gewandelt dann? Und wie? Gerne auch wie. Also du hast ja diesen Prozess dann vielleicht einfach nur ertragen und geguckt, was von innen kommt. Oder was hast du gemacht?
Ja, also wenn der Schmerz groß genug ist, dann fängst du ja an, dich zu bewegen. Ne? Vorher meistens nicht. Ne? Der Schmerz muss schon groß genug sein. Mhm. Und ich habe mir dann jemanden gesucht, der mir da rausgeholfen hat. Und das ist mein mittlerweile sehr lieber Freund. Mittlerweile ein Freund geworden, der Stan Benz, ein Life-Coach, der lösungsorientiert arbeitet.
Ja.
Ich im Anschluss auch, mich habe selber eben dazu ausbilden lassen. Und der hat mir da aus diesem Tief geholfen und hat mir neue Perspektiven gezeigt. Also der hat eben die Fähigkeit, jeden Einzelnen auf sein eigen persönliches Podest zu stellen und zu sagen, guck mal, und jetzt nimmst du mal den 360-Grad-Winkel ein und guckst mal in alle Richtungen, was dir eigentlich alles an Möglichkeiten gegeben ist. Und jetzt kannst du dich entscheiden, welche Möglichkeit du nutzen möchtest.
Wow, schön.
Und das ist großartig. Und dann hat sich einfach so ein Prozess entwickelt und so ein Weg entwickelt, wo ich immer mehr auch über das Thema alternative Führungsmethoden nachgedacht habe, über Möglichkeiten nachgedacht habe. Muss das in der Härte sein? Muss das in dieser Form sein? Geht es auch anders? Mal Dinge ausprobiert habe an manchen Stellen und mich selber halt einfach da auch sehr weitergebildet habe.
Gib mir bitte
Spiritualität war auch ein Thema, ganz spannend. Spiritualität ist eingeflossen. Auch das, also so nochmal so als kleiner Unterbau, sage ich, um die Themen für mich da auch vielleicht noch mehr zu festigen. Und
alternative Führungsformen. Wo hast du dich da informiert, belesen? Weil das ist ja wieder eine Frage, ne? Okay, ich merke als Unternehmer, der jetzt vielleicht auch zuhört, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Jetzt hört man dir zu und das klingt jetzt alles, ja, ich sag mal, es klingt so möglich. Ne? Du beweist ja auch, du als Mensch beweist, es ist möglich.
Ja, es ist möglich. Ich sage es mal deutlich.
Genau. Und ja auch, ich meine, 2018 war die Auszeichnung, dann dein persönlicher Prozess, ne, mit dem, der Name ist Stan Benz.
Stan Benz.
Ja. Diese Zeit mit ihm. Und dann sind wir ja schon in 2019. Also es ist ja alles gar nicht so lange her, dass du dann jetzt vielleicht auch das verwandelt hast in deinem Unternehmen. Wir reden also gar nicht von 10 Jahre harte innere Arbeit, sondern bewusster Prozess mit dir selbst. Ich glaube, damit beginnt's, ne? So, wenn wir die eigene Haltung ändern, ändert sich alles. Ein Satz, den ich sehr mag. Und dann wird's ja sozusagen im Außen sichtbar. Also wo hast du dich informiert zum Thema neue Führungskulturen, neue Möglichkeiten? Was hast du da so?
Unzählige Seminare, aber was natürlich, man merkt es ja vielleicht auch in der einen oder anderen Aussage, die ich so tätige, ich bin ein großer Dieter Lange-Fan.
Ja.
Dieter-Seminare sind großartig. Aber auch der Austausch mit den Friends, das sind Kollegen aus so einer Bella-Community. Also auch da immer mal wieder in den Austausch zu gehen, zu gucken, was machen die eigentlich, wie denken die, wie kann ich alternativ denken. Also ich bin Autodidakt, also ich lerne wirklich durch mich selber und durch das, was ich mir an Informationen hole. Aber das sind solche Möglichkeiten, halt wirklich einfach mal reinzugucken, zu sagen, an welcher Stelle bin ich eigentlich persönlich noch nicht da, wo ich sein möchte, oder warum bin ich eigentlich unglücklich, ne? Was ist es in meinem Leben, was gerade fehlt? Da fängt's ja meistens an. Also wenn ich mit dem, wie es gerade läuft, ängstlich bin, die Kontrolle immer mehr zu greifen, wie so eine Krake von außen, wenn ich den Menschen nicht genug Luft zum Atmen lasse, weil ich selber gerade kurzatmig bin aufgrund von Angst.
Ja.
Ja. Ja. Dann kann ich nicht erwarten, dass mein Unternehmen mit Leichtigkeit läuft. Dann bin ich ganz weit weg von Leichtigkeit. Das heißt, ich muss mit mir selber einfach auch klar sein. Ich muss gucken, wirklich auch in die Schmerzpunkte mal reingehen, in meine Schattenthemen mal gehen, gucken, wo habe ich eigentlich noch so meine Themen, die ich mal irgendwie aufholen muss. Da muss man nicht immer bis in die tiefste Kindheit gehen.
Ja.
Kann man machen, meinetwegen. Aber muss man nicht gehen. Man kann auch aus dem Ist-Zustand schauen, dass man da gut wieder rauskommt. Und da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, eben über Coaches, über tolle Begleiter, so wie du das auch machst, dass du einfach da, du guckst auch viel tiefer in die Unternehmen rein, damit auch in die Menschen zwangsläufig.
In die Systeme schaue ich rein, ja. Genau.
Ja, also du hast ja auch eine Coaching-Ausbildung. Also daher, das sind ja alles solche Kontakte und Möglichkeiten, die man nutzen kann, zu sagen, komm, ich habe da mal was. Sich einfach auch ein bisschen dem auch mal öffnen. Ich glaube, viele sind noch so für sich und sagen oder schämen sich dafür oder wollen es selber nicht erkennen, weil das Arbeit bedeutet, das macht auch wieder Angst. Kriege ich das gelöst? Was kommt dabei noch mehr raus, wenn ich da jetzt dran gehe?
Was kommt noch mehr raus vor allem, genau.
Richtig. Aber eins ist klar, also wenn ich nicht für mich im Klaren bin, weil meine Gedanken lösen meine Emotionen aus und meine Emotionen strahle ich aus. Das heißt, andere, meine Mitarbeiter spüren das.
Ja.
Wenn ich nicht in meiner vollen Energie bin und im vollen Vertrauen bin dem gegenüber, kann ich das auch nicht auf der anderen Seite erwarten.
Richtig. Und diesen Schritt eben zu tun, auch wenn es gerade noch so knapp ist. Ne? Ich erlebe viele Unternehmer, die sind so am Rotieren, am schlimmsten Fall sogar noch im Unternehmen, so am Rotieren und nehmen sich wirklich diese Zeit nicht raus, zu sich zu kommen, in die eigene Kraft zu kommen und damit dann eben auch wieder ein Fundament aus Werten, aus Energie etc. zu schaffen, auf dem dann wieder das Unternehmen wachsen kann. Also einen Nährboden zu kreieren, wo auch die vielen Samen, die in so einem Unternehmen da sind, auch sich gut entwickeln können. Ne?
Und dazu gehören ja halt einfach gewisse andere Dinge auch. Ne? Wie wollen wir miteinander sprechen? Welche Worte wollen wir miteinander nutzen? Also auch das macht ja alles aus. Also aus der Psychologie wissen wir ja heute, dass so vieles, das, was wir selber uns sagen, das, was wir aber auch von außen bekommen, auch die Art Werbung, wie wir sie handhaben, welche Texte wir in unseren Salons hängen haben, die lösen in uns was aus.
Wirkt, alles wirkt auf uns.
Alles wirkt, alles ist auch Energie letztendlich, ne? Ob wir wollen oder nicht, aber es ist so. Ja. Und dann können wir selber halt einfach entscheiden und sagen, das möchte ich in meinem Umfeld haben, das möchte ich jeden Tag sehen und das möchte ich nicht. in der bedürfnisorientierten Beratung ist es genau das. Also wenn wir leben bedürfnisorientiert. Also wir schauen genau hin, was hat der andere jetzt gerade, ne? Und geben da mal auch einen Impuls rein, damit er sich kurz mal reflektieren kann vielleicht auch. Und auch mal sagen, okay, dass dich das jetzt gerade triggert, liegt nicht daran, weil ich dir das gesagt habe, sondern weil es gerade noch ein Thema in dir ist.
Es löst in dir auf.
Ist dir das bewusst?
Ich muss ganz kurz dazwischen, weil das Bob-Thema machen wir gleich wirklich auf. Du hast dich nach 2018 neu sortiert. Wie weit hat dein Team sich in der Zeit gewandelt? Weil wenn die Unternehmerin, die Inhaberin einen Wandel macht, der muss ja gar nicht krass sein und gar nicht 180 Grad, aber man merkt das ja, dass plötzlich was anderes ist. Wie hat das mit dem Team geklappt? Weil das ist für mich nochmal so ein Mutmachaspekt auch für alle Menschen, Unternehmer, die gerade noch so denken, ich bewege mich lieber nicht, damit nicht noch mehr kaputt geht. Wie ist es deinem Team ergangen? Hast du Mitarbeiter verloren? Hat sich das doll gewechselt? Wie war das?
Ja, also es hat sich auch was gewechselt, aber das war auch gut so. Also das hat dann nachher auch wirklich, rückblickend war es genau richtig so. Oft ist es ja, dass wir gucken im Moment so sehr nur darauf und sagen, uns fehlt es an Mitarbeitern. Und wir geben alles gefühlt rein, damit sie irgendwie da sind. Aber das ist der falsche Ansatz. Jeder Mensch muss aus der Freiwilligkeit da sein. Wir schließen ein Commitment. Ja, wir schließen, wenn wir einen Arbeitsvertrag machen, schließen wir ein Commitment über die Bedingungen. Dazu gehören aber nicht nur, wie viel zahle ich dir und wann kriegst du dein Geld.
Ja.
Ich möchte nicht nur Zeit gegen Geld tauschen mit meinen Mitarbeitern. Ich möchte mehr. Ich möchte eine geile Zeit haben mit denen, wenn die da sind und wenn ich da bin. So. Und da kommen ja all diese anderen, ja, was wir eben schon sehr ausführlich besprochen haben, fließt da mit rein. Und natürlich hat es dadurch einen Wandel gegeben. Es gibt natürlich auch, gab Mitarbeiter, die in ihrem Privatleben immer aus der Minusperspektive aufs Leben geschaut haben. Mhm. Das heißt also, da war nie irgendwas gut.
Ja.
Und das bringen die natürlich auch als Mentalität mit.
Ja.
Und egal, wie du dich dann bemühst als Chef und als Unternehmen, zu sagen, wir sind jetzt hier an diesem Standort und wir sind zum Beispiel Weserstraße 1, Bad Oeynhausen, und das ist ein eigenes Territorium. Und hier finden andere Regeln statt. Und hier findet auch eine andere Kultur und eine andere Mentalität statt. So. Lass uns das auch, ne? Lass uns da ein Commitment treffen, dass das so ist. Ja. Wenn du das nicht kannst, dann versuche ich dich zu unterstützen, dass du das hinbekommst. Wenn wir aber feststellen, dass du das nicht kannst, auch nach der Unterstützung nicht, dann gibt es nur einen Weg.
Sich wieder trennen und jeder geht in den Pool, wo er sich am wohlsten schwimmend bewegen kann. Auch,
ne? Also ich sage immer, ich versuche jedem natürlich den Nährboden zu geben, sich zu entwickeln, auch seine Defizite, Probleme, wie auch immer, zu lösen, seine Herausforderungen gut meistern zu können, persönlicher Natur, wie aber auch natürlich fachlich und beruflicher Natur. Aber wenn das nicht gelingt, dann geht es halt nicht.
Ja.
Wenn es einfach nicht geht, geht es einfach nicht.
Und dann trennt man sich im besten Wohlwollen füreinander bestenfalls und macht somit ja wieder Platz im System für jemand anders, der eben genau deinen Werten...
Genau. Und dann zieht man ja auch dann Leute an. Das dauert vielleicht auch mal ein bisschen, aber ich bin davon überzeugt, dass dann auch die Leute kommen, die sagen, okay, da habe ich gerade gemerkt, da passt es für mich auch und da möchte ich auch sein. Und da...
Du kannst also schon auch bestätigen, dass deine Klarheit über deine Werte, dein wirkliches Wofür, deine Berufung auch wirklich dafür sorgt, einen gewissen Magnetismus auszulösen auf Menschen, die dann mit dir arbeiten wollen, und plötzlich wird es auch leicht.
Absolut.
Leichter, als wenn man versucht, an allen so rumzuziehen und sie irgendwie in eine Richtung, sagen wir so, zu verbiegen, ne? So hinzuzwingen. Mhm. Voll schön, lieben Dank, ganz toll. Jetzt switchen wir mal zu Bob rüber, weil darüber bin ich ja mit dir erstmal in Kontakt gekommen. Und Bob, bedürfnisorientierte Beratung, was für ein schönes Wort. Und als Einstieg von meiner Seite, immer wenn wir Friseure so über Dienstleistungen reden und vergessen, dass an dem Haar ein Mensch dranhängt, das ist immer so ein Punkt, wo ich merke, okay, wir verlieren den Kunden aus dem Auge in seiner Ganzheitlichkeit, in seinen wirklichen Bedürfnissen, warum ist er hier bei uns? Und gleichzeitig weiß ich, wie schwer es ist, schon alleine im Privatleben, kennt jeder von uns, über seine eigenen Bedürfnisse offen zu sprechen. Ja? Und deshalb gibt's da so eine, schon auch eine Barriere irgendwie. Und du hast ein Konzept geschaffen, wie Friseure lernen können, bedürfnisorientiert zu beraten. Bitte erzähl, was ist das? Was kann das, was hat das für eine Wirkung wieder auf Kunde und auf Mitarbeiter?
Ja, vor allen Dingen nicht nur auf die Kunden, sondern auf das eigene Sein auch, ne? Das ist ja das Spannende. Wir haben ja jetzt gerade in dem ganzen Gespräch festgestellt, es geht immer, ne, aus einem selbst. Richtig. Ja. Und umso klarer ich in meinen Bedürfnissen bin und weiß, was es bedeutet, wenn ich sie nicht bediene, meine eigenen Bedürfnisse, dann komme ich in Defizite.
Energieloch, ja.
Ein Energieloch. Dann ist aber auch mein Verhalten dementsprechend. Das heißt, ich bin vielleicht ungeduldiger oder ich meine selektive Wahrnehmung lenkt sich darauf auch ein Stück weit. Ne? Das heißt, ich sehe dann nur noch Dinge, die sich in diesem Defizit befinden. Ja, und das potenziert sich dann ja auch in meinem Leben. Das ist immer dann auch so diese Aussage, war ja klar, dass mir das wieder passiert.
Wenn man einmal so im Mangel ist, der Mangel begegnet einem dann ständig. Ist
wirklich, ja. Also wirklich zu lernen, zu sagen, was sind eigentlich Kernbedürfnisse? Worüber sprechen wir da? Das sind so Themen wie Liebe, Verbundenheit, Anerkennung, Wertschätzung, das Bedürfnis nach Sicherheit und auch das Bedürfnis nach Inspiration und Abwechslung. Also wir haben das hier wirklich auf diese vier Kernbedürfnisse reduziert. Ich glaube, das sind auch die uns im Wesentlichen auch so antreiben. Wir wollen ja nicht tiefenpsychologisch werden, aber zumindest, dass wir mal über diese Gefühle und über diese Emotionen und damit auch diesen Bedürfnissen mal gesprochen haben, ist es, glaube ich, ganz wichtig, das ins Bewusstsein zu holen.
Ja.
Und wenn das den Mitarbeitern und den Chefs erstmal klar wird und sagt, okay, wo befinde ich mich da gerade selber, was kann ich mir selber Gutes tun, dass ich da wieder in Balance komme, dann ist man auch empathischer.
Mhm.
Und jeder Mensch, der schon mal einen anderen empathischen Menschen erlebt hat, weiß, wie schön sich das anfühlt und wie gut man sich in dessen Gegenwart fühlt und wie sehr man dann bereit ist, sich selber auch zu öffnen, selber was zu geben, selber Teil von etwas dann auf einmal zu sein, weil man es gerne möchte.
Mhm.
Und wenn wir als Friseure das nicht können, wer denn dann?
Schöne Frage, ja.
Wer denn dann? Wir sind doch so nah dran am Menschen. Und wir müssen vor der Empathie auch keine Angst haben. Man kann sich ja jederzeit auch, also das ist ja auch eine Entscheidung. Ich entscheide mich, mich auf deine Gefühlsebene einzulassen und um die Welt aus deinen Augen zu sehen. Ich kann mich genauso entscheiden, mich da wieder rauszunehmen, um meine Energie vielleicht wieder zu schützen, wenn ich merke, dass mich das zu sehr irgendwie triggert oder zu sehr irgendwas mit mir macht.
Ja.
Auch das kann ich lernen. Und das sind alles Bausteine aus der bedürfnisorientierten Beratung, Tools zu lernen, wie ich vielleicht mal mit einer bewussten Atmung wirklich meine Biochemie beeinflussen kann im Körper, also mich wirklich schnell auch mal wieder runterholen kann und nicht noch mehr reinsteigere, weil da so eine Kundin ist, die mich gerade fordert, sondern auch mal hinterfragen zu sagen, warum finde ich die eigentlich so herausfordernd?
Was macht's denn mit mir? Ne? Nicht immer die Schuld im Außen zu suchen, die ist schuld, die ist schon wieder komisch drauf, sondern warum triggert mich das? Ne?
Genau. Auch diese Momente aufzulösen, wo ein Mitarbeiter dann auch mal sagt, ja, die Kundin wollte das so. Kennt auch jeder, ne?
Natürlich.
Wo man als Chef hingeht und sagt, warum hast du das nicht angeboten oder warum hast du das nicht gemacht? Ja, die Kunden wollte das nicht so. Also das ist dann auch gleich, das ist ja schon sowas wie diese Blockade, die dann aufgebaut wird, diese Mauern, die aufgebaut werden, ne? Dass man sagt, die brauchst du gar nicht. Also die hast du gar nicht nötig.
Mhm.
Ja, du darfst nah in der Emotion bleiben. Du brauchst diese Mauer nicht. Ne?
Ja.
Und das lernt man in der bedürfnisorientierten Beratung. Wir lernen auch, wie Menschen tatsächlich versuchen, sich mitzuteilen. Das heißt, über die Typologie gehen wir da, teilen Menschen so ein bisschen Farben auf. Ja, das ist ein bisschen Schublade.
Ja,
aber diese Schubladen helfen uns auch weiter, einfach die Kunden beziehungsweise die Menschen, die sich bei uns im Salon befinden, einfach mal anders zu betrachten.
Ja.
Wir haben ja häufig nicht das Neukundenbindungsproblem. Da sind wir meistens in der Eigenbegeisterung, weil ne, was Neues passiert. Sondern wir haben ja mittlerweile ein Loyalitätsproblem unserer Stammkunden.
Ja, natürlich. Ja. Und man verlässt eine Beziehung gerne mal aus Langeweile oder aus Oberflächlichkeitsgründen. Ne? Und wenn ich natürlich in der Lage bin, als Friseur mal tiefer einzusteigen, neue Kerne oder neue, den Ebenen des Kunden zu verstehen und die bestenfalls dann abzubilden in Haarkunst, habe ich natürlich was gewonnen. Ne? Da wird es nicht mehr langweilig plötzlich.
Wenn ich wenn ich das, was in dem Kunden gerade sich befindet, also wenn er auf einem Weg zum Beispiel in einem Entwicklungsprozess ist oder gerade was Neues macht, beruflich in der Form, ich kann das optisch nach außen bringen, damit ihn unterstützen, ihn in seine Stärke bringen, in seine Motivation bringen, in ein Selbstvertrauen bringen, in all diese Dinge, die er vielleicht für sein Leben braucht. Ne? Ja. Dann bin ich doch ein Begleiter, dann bin ich ein Freund, ja, dann bin ich ein Freund meiner Kunden. Richtig. Und dann bin ich nah dran. Geht aber nur, wenn ich eben die Kommunikation tatsächlich richtig verstehe und nicht nur immer in Annahme bin, dass das so ist, was er mir gerade gesagt hat, oder in Interpretation bin.
Ja.
Dann lerne wirklich zu hinterfragen, genau hinzuhören, vielleicht auch mal die Körpersprache mit einfließen zu lassen und auch das eigene Gefühl, also sich selber vorher mal zu neutralisieren, bevor ich zum neuen Kunden gehe und zu sagen, okay, Reset, hier, der andere Kunde weg.
Ja.
Gehe jetzt zum neuen Kunden hin und nehme mal wahr, was eigentlich mit dem gerade ist.
Frisch, offen, achtsam, mich einlassen auf den neuen Menschen. Ne? Faszinierend, schönes Thema. Wieder nochmal kurz der Verweis auf Podcast Episode 55 vom Lars Nikolaisen zusammen mit dir bei Nun mal deutlich. Weil du hast das nochmal sehr intensiv beschrieben. Ich nehme das jetzt wieder auf, Arbeitskulturthema. Du hast gesagt, auch mit den Mitarbeitern mal über das Thema Bedürfnisse sprechen. Und damit überhaupt erstmal die Tür zu öffnen zu dem Thema. Weil das erlebe ich halt, dass viele Menschen ihre eigenen Bedürfnisse, ich nehme mich da gar nicht aus, um Gottes Willen, im großen Alltagsstress nehme ich meine eigenen Bedürfnisse manchmal auch nicht wahr, zwischen Kindern, Familie und was alles ist und Arbeit und Kunde. Sich da wirklich drauf zu fokussieren, ich habe Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse sind ja witzigerweise auch alle gleich. Ne? Du hast die so schön aufgezählt. Liebe, Anerkennung, Zugehörigkeit, Stimulanz, Sicherheit. Ne? Das kennt jeder Mensch. Jeder hat das. Und wenn man mal genau in sich reinhorcht, kann man sogar so kleine Regler entdecken, wo man merkt, ist mein Sicherheitsbedürfnis gerade erfüllt? Fühle ich mich geliebt? Ist Anerkennung meines Selbst? Bin ich wirklich anerkannt oder nur meine Leistung? Ne? Oder werde ich als Mensch anerkannt? Also diesen Fokus bei den Mitarbeitern mal draufzulegen. Was hat das gemacht mit den Mitarbeitern, dass du das mit denen besprichst?
Sie sind deutlich selbstsicherer geworden.
Selbstsicherer.
Ja. Und damit auch natürlich den Kunden gegenüber souveräner.
Ah, nice. Sehr gut. Sehr wichtige Eigenschaft, auch in der heutigen Zeit.
Ganz wichtige Eigenschaft. Und es ist natürlich dadurch eine ganz offene, transparente Kommunikation im Unternehmen an sich geworden. Das heißt, es entstehen viel weniger Konflikte, weil sie ja schon im Keim erstickt werden.
Ja? Also oder an der Stelle bleiben, wo sie auch hingehören. Oder also nicht diese Verantwortungsübernahme.
Ne? Das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Ne? Ja.
Also, mein Problem in ist, Netz. Ne? Ne?
Genau. Ja. Das hat jetzt gar nichts, den Schuh muss ich mir nicht anziehen zum Beispiel. Ne? Ja. Oder auch da muss ich nicht in Annahme gehen oder in Interpretation gehen, dass das so ist und daraus irgendwie was noch größer machen, weil ich gerade selber irgendwie in einem komischen Defizit bin und da noch einen draufsetzen, damit das Problem noch größer wird. Ne? Weil, um nochmal mit Dieter Lange zu sprechen, der zitiert ja Goethe immer so gerne, ne? Getreten, halt nicht stark. Mein Lieblingsspruch mittlerweile in diesem Kontext. Und auch da wirklich zu lernen, wie wollen wir miteinander eben umgehen, wie wollen wir sprechen, auch als Chef. Also zu sagen, Mensch, wenn du mal einen Tag hast, wo du heute Morgen schon weißt, der wird nicht so toll für dich, dann komm zu mir und teile mir das kurz mit. Ich will gar keine Details wissen, aber gib mir kurz die Info, dass du heute nicht gut performen wirst. Weil dann muss ich nicht denken, dass du keinen Bock hast.
Ja, genau. Du musst nicht Annahmen, ne? Genau. Klar, du kannst mal nachfragen als Chef. Das wäre jetzt ja auch, wäre ja auch eine Form von Hohlschuld, ne? Aber es ist natürlich wirklich einfacher, selbstverantwortlich. Ich gehe zur Chefin, ey, ich habe heute, sei ne, ein bisschen nachsichtig auch.
Ja. Genau. Ja, also das ist ganz wichtig, den anderen einfach in Kenntnis zu setzen, wie geht es mir gerade. Weil so funktioniert auch ein Team, ne? Weil wir spüren einander, wir reden miteinander. Und wenn wir kennen dann irgendwann auch miteinander, dann sagen wir, ja gut, kommt, ne? Ist halt so. Aber wenn ich weiß, wie dieser Mensch vom Grundsatz tickt und wenn der mich auch noch in Kenntnis setzt, wie es ihm gerade geht und was er gerade braucht, dann bin ich doch ganz anders imstande, da auch ein Verständnis aufzubauen und muss nicht davon ausgehen, dass der jetzt etwas tut, damit es mich irgendwie belastet oder ärgert oder was auch immer. Das heißt, ich bleibe wohlwollend.
Ich finde das einen sehr spannenden Aspekt wieder, weil wir sind ja alle darauf getrimmt, im Salon auch eine gewisse Rolle zu erfüllen. Mhm. Aber je mehr diese Rolle auch so festgelegt ist, desto unauthentischer bin ich ja an manchen Tagen. Ne? Also wenn ich reinkomme und ich habe einfach die Emotion heute nicht auf dem höchsten Level oder halt meine Energie und der Rest des Teams spürt das. Das ist ja klar. Ne? Was heißt klar? Das ist wieder so eine Sache. Wir wissen, das ist klar. Ne? Wir sagen es jetzt nochmal, es spürt das ganze Team, wenn sowas ist. Ne? Und dann eben das zuzugeben, mir geht's heute nicht so gut, macht sofort wieder authentisches Begegnen möglich. Man kann in wirklichen Kontakt kommen und eben nicht in so eine schwimmende Situation, wo keiner weiß, wie es wirklich ist. Ne? Also man redet um den heißen Brei oder Quark halt dann ringsrum. Über Bedürfnisse reden mit den Teams. Ich switche zurück zu den Kunden. Weil wenn du mit deinem Team oder auch mit anderen Salons, das kann man ja bei dir auch buchen als Schulung, ne, finde ich super, das machst, dann hat das ja eine Auswirkung, wenn ich als Kunde merke, hier wird gerade wirklich auf meine Bedürfnisse eingegangen. Also es endet nicht am Haar, sondern es geht der Person, der Friseurin darum, mich als Ganze, als Mensch, wie ich heute bin oder auch wie ich sein will, wahrzunehmen und er unterstützt mich dabei, durch meine Haarwirkung zu dem zu werden, was ich werden will oder wie ich mich gerade fühle. Mhm. Es ist auch mega. Das ist doch ein Preisakzeptanz-Booster. Mhm. Für alle Podcaster in dem Moment, also die Podcasts schon jetzt zu YouTube rüber switchen, der Gesichtsausdruck von Denise war allessagend. Ja. Wir reden von 12 Euro Stundenlohn oder Mindestlohn. Ich hasse dieses Wort. Ja. Und das steht ja irgendwie so bevor und die ersten Zähne fangen an zu klappern. Ja, wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin? Ich kann doch nicht die Preise noch mehr erhöhen und noch mehr, wo doch alles beim Alten bleibt. Was ist deine Meinung dazu?
Naja, also der Wert von etwas ist ja sehr abhängig davon, wie ich glaube, dass es den Wert hat. Ja. Aber es muss natürlich auch zu dem passen, was ich an Wertigkeit gebe. Wenn ich sage ja immer, wenn ich wirklich nur derjenige bin, der die Schere bedient oder nur den Pinsel über den Kopf fegt, dann bin ich maximal das, was wir vorher abgemacht haben, was es kosten darf.
Ja, genau.
Nicht mehr. Yes. Ja, richtig. Wenn ich aber einen Mehrwert mitbringe, das heißt, fachlich immer auf dem höchsten, aktuellsten Stand bin, modisch gut informiert bin, das heißt also all diese fachlichen Themen gut abdecke und dann auch noch zwischenmenschlich gut hinbekomme, sogar mehr als gut, dass eben der Mensch, der da bei mir auf dem Stuhl sitzt, nicht nur aus dem Bedarf heraus, weil jetzt hier der Ansatz wieder gewachsen ist, sondern aus dem Bedürfnis heraus, gerne bei mir sein zu wollen, kommt.
Ja.
Dann reden wir nicht mehr über Preise. Und dann ist es auch für die Mitarbeiter nicht mehr schwer, andere Preise zu benennen, weil sie ja auch eine andere Verbindung und Bindung aufbauen, weil sie auch wissen, dass das eine andere Wertigkeit hat, was sie da macht. Sie bekommen ja auch die Anerkennung und sie bekommen nicht die Nachfrage, warum ist das denn jetzt schon wieder teurer? Die gibt es dann mal, ja.
Ja, mal.
In wirklich wenigen Fällen.
Ja.
Ich kann nur jedem auch ans Herz legen, also einfach gucken, dass das für sich selber gut anfühlt, dass es richtig ist, was man da bietet, was man macht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann die Preise nicht erhöhen, weil das, was wir gerade leisten können, nicht dazu passt, dann erhöhe die Preise nicht.
Wenn es sich nicht gut anfühlt, lass es. Mach es auch nicht. Ja, genau. Erzwing es nicht.
Dass du dich selber da weiterentwickelst, dass du dein Team weiterentwickelst, dass wir können jetzt wieder, ne, wir haben uns weiterentwickelt und jetzt können wir den Preis auch weiterentwickeln. Weil auch das ist dann authentisch und dann ist es tragfähig für einen selbst und auch für die Mitarbeiter. Wenn wir aber nur an der Preisschraube drehen, also das wir haben sie ja immer nach unten gedreht oder viele, jetzt drehen wir sie nach oben auf einmal, ja, dann fühlt sich das nicht authentisch an. Wenn man sagt, ich mache ja eigentlich nichts anderes und jetzt will ich aber mehr Geld haben, weil die Inflation so hoch ist gerade, ist eine legitime Rechtfertigung, ja.
Aber eben eine Rechtfertigung.
Das ist eine Rechtfertigung und ich will mich nicht dafür rechtfertigen müssen, sondern ich will, dass das sich natürlich anfühlt, dass das kostet.
Dass es stimmig ist und dass die Preisakzeptanz beim Kunden und beim Teammitglied auf beiden Seiten existiert. Ja. Also da hast du mit Bob auf jeden Fall einen großen Hebel, ne? Wer sich darauf einlässt und wer das dann eben anwendet, das immer wieder, Wissen ist das eine, Umsetzung das andere, wer sich dann auch die Zeit dafür nimmt, bedarfsorientiert oder bedürfnisorientiert zu beraten, der wird auf jeden Fall Erfolge damit feiern. Ne? Finde ich richtig gut. Tolles Konzept.
Dankeschön.
Respekt. Sehr schön. Da ist also viel entstanden. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt.
Ja, ich auch.
Ja, du auch. Schön, wenn Stunden so leichtfüßig vergehen. Ne? Aber es ist doch wirklich wunderbar. Also ganz, ganz toll. Ich gucke jetzt nochmal bewusst auf meinen Zettel, ob noch irgendwas da drauf ist, wo ich sage, komm, das machen wir jetzt nochmal zum Abschluss. Und doch, ich nehme das auf. Also ich weiß noch, du hast einen ganz tollen Ansatz zum Thema Azubi-Ausbildung, zum Thema auch da bedürfnisgerechter zu agieren, die richtigen Menschen. Also da haben wir nochmal Potenzial für weitere Gespräche in dem Fall. Aber was du vor uns noch mitgebracht hast, ist in unserem Vorgespräch, naja, so dieses Thema mit den aktuellen Energien in vielen Unternehmen, was dir auffällt, da haben wir eine Gemeinsamkeit, mir fällt das ja auch auf, dass gerade so unglaublich viele Konflikte in Teams eben auch existieren. Teams sich so, ja, in Lager spalten, wir kennen alle die Hintergründe dazu, und dass damit natürlich auch wieder ein Haufen Energie reinfließt in Dinge, die mit Kundenbegeisterung und wirklich, wir schaffen gemeinsam was Tolles für unsere Kunden, fürs Unternehmen, nicht zur Verfügung stehen. Also diese Konfliktsituation, hast du da noch was, wo du sagst, wie löst man das auf die Schnelle vielleicht sogar, aha, das ist der Anspruch, ne? Dass man die Teams auch wieder zusammenbringt. Ist da dieses Bedürfnisgerechte auch ein Hebel dafür? Mhm.
Ganz bestimmt sogar. Also da nochmal genau hinzuschauen, bei wem ist jetzt zum Beispiel die Angst besonders ausgeprägt, damit auch das Sicherheitsbedürfnis möglicherweise, ne? Mhm. Da vielleicht beruhigend einzuwirken. Es gibt da ja auch tolle Möglichkeiten, das wirklich in der Kommunikation schon klar zu machen, ne? Dass man sagt, wir werden gewisse Worte, grenzen wir einfach auch aus. Und das auch mal offen anzusprechen, es nicht einfach nur wirken zu lassen. Ja. Im Moment passiert es ja einfach. Also wir haben es ja eben so als pandemische Energie bezeichnet.
Ja, leider, ja.
Die so ein bisschen gerade selektiv auch ist, ne? Dass das so auseinanderdriftet. Auch entweder das Team untereinander auseinanderdriftet oder Team gegen Chefs. Mhm. Ne? Das haben wir auch im Moment ganz häufig. Ne? Das nicht mehr so. Das sind ja auch verschiedene Welten, die gerade aufeinander prallen. Also da genau hinzugucken, weil es ist immer Emotion. Es sind selten die tatsächlichen Fakten, weil wenn es die, das sind immer die Emotionen, die dazu treiben, dass diese Unruhen entstehen. Und da genau zu fragen, zu sagen, an welcher Stelle ist es denn jetzt gerade, ne? Was macht dir Angst oder was bedrückt dich? Lass uns da nochmal genau hingucken und dann wieder die richtige Schnittmenge zu finden des Miteinanders. Warum sind wir eigentlich hier miteinander? Ja. Es muss ja eigentlich keiner da sein zwingend. Jeder dürfte theoretisch ja auch woanders sein.
Bestenfalls ist er freiwillig da, richtig, und bringt das mit ein.
Und da wirklich wieder zu gucken, was verbindet uns und nicht das, was entzweit uns hier an der Stelle. Also das wäre so mein Impuls dahingehend, nochmal zu gucken, wer steht in welchem Bedürfnis gerade und dann zu gucken, was uns verbindet. Und das groß zu machen.
Und das Gute und das groß zu machen.
Das Gute groß zu machen, das Verbindende groß zu machen, die Freude daran groß zu machen, das zu zelebrieren auch mal, auf große Plakate zu schreiben und hinzuhängen und dann fest von zu machen, warum wir gerade eben miteinander diese Verbindung haben und wie wichtig das ist.
Den Fokus auf Freude zu legen als Gegenpol zur Angst, die ja da ist, die auch energetisch gerade existiert. Und diesen Fokus aber eben auf Freude zu legen und da wirklich bewusst hinzuschauen. Ne? An dieser Stelle, wir haben heute so viel über Bedürfnisse gesprochen. Ich finde das mega schön. Für mich ist wirklich bedürfnisorientiertes Leben der Schlüssel für Erfolg. Das ist, da ist dieser allgemeine Erfolgswährungsdruck in Richtung Geld immer zu denken, total überholt. Wenn man wirklich mal schaut, was brauche ich, um an meinem letzten Atemzug zu sagen, es war ein gutes Leben, es hat zu mir gepasst, zu meinem Selbst gepasst. Und dabei hilfst du gerade mit diesem Gespräch, mit deiner Arbeit, mit Bob, mit deiner Idee als Hairclub und damit, dass du so offen damit auch umgehst. Also lieben herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, Dennis. Es war mir eine Freude und ich sende das raus. Ich gebe das in die Welt, wir geben das in die Welt und dann kann die Friseurbranche da auch wieder so, ein Stück mehr Gestaltungsraum auch dadurch bekommen. Ja. Dankeschön dafür.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und Aufmerksamkeit.
Dankeschön.